Deutschlandfunk, eine Welt.
Heute mit Andreas Noll im Studio. Herzlich willkommen. Gewalt, Tote und Massenproteste, bei denen kein Ende in Sicht ist. In Südamerika befindet sich ein ganzer Kontinent in Aufruhr. Wir schauen auf Parallelen und Unterschiede der Protestbewegungen. 30 Jahre nach dem Mauerfall geben wir ehemaligen DDR-Vertragsarbeitern eine Stimme. Seit vielen Jahren warten die Mosambikaner nun schon auf ihren Lohn aus Deutschland und fühlen sich als wahre Wendeverlierer. In Kenia muss der Bau einer großen Eisenbahnverbindung gestoppt werden, weil Peking den Geldhahn zugedreht hat. Der Traum von der Modernisierung Afrikas durch chinesische Milliarden bekommt also Risse. Und wir berichten über eine extreme Dürre in Afrika, die das Leben von mehr als 45 Millionen Menschen bedrohen könnte. Viel Wut hat sich angestaut in Südamerika. Extreme soziale Ungleichheit, korrupte Eliten, schlechte ökonomische Perspektiven. Die Klagen der Menschen ähneln sich in vielen lateinamerikanischen Staaten. Teilweise seit Monaten machen die Unzufriedenen ihrer Wut mit Massendemonstrationen Luft. In Bolivien, Ecuador, Venezuela und nicht zuletzt beim einstigen Stabilitätsanker Chile ist ein Ende der Krise nicht absehbar. Im Gegenteil, Beobachter gehen davon aus, dass mit Brasilien, auch dem mit Abstand bevölkerungsreichsten Land des Kontinents, unruhige Zeiten bevorstehen. In Chile jedenfalls hat die Protestbewegung schon klargemacht, dass die bisherigen Zugeständnisse des Präsidenten nicht ausreichen. Deutschlandfunk-Reporter Burkhard Birke über einen Kontinent in Aufruhr.
Seit der Wiedereinführung der Demokratie haben die Chilenen noch nie auf diese Art und Weise demonstriert. Nach 30 Jahren haben wir uns alle zusammengetan und gesagt, es reicht. Was als Studentenprotest begonnen hat, ist heute zu einem Protest aller Bevölkerungsschichten geworden. Man sieht alte Menschen, Kinder, Jugendliche, Arbeiter, Studenten, alle vereint in der Sache. Die junge Betsabe Segovia war eine von nahezu 1 Million Menschen, die in Chile neulich auf die Straße gingen, um die wachsende soziale Kluft anzuprangern. Neben Haiti, Kolumbien und Brasilien hat Chile eine der ungleichsten Einkommensverteilungen in Lateinamerika. 1% der Bevölkerung kontrolliert 30% des Vermögens. 5 Großfamilien sollen das Sagen haben. Auch nach Anhebung des Mindestlohnes, der Rente und nach einer Regierungsumbildung ebben die Proteste nicht ab. Gefordert wird der Rücktritt von Präsident Sebastián Piñera, einem Multimilliardär, vor allem aber der Umbau einer zutiefst ungleichen Gesellschaft und des strikt neoliberalen Wirtschaftsmodells. Die Regierung ist am Ende. Sie genießt nur noch 9% Zustimmung. Es ist schwer zu sehen, wie das Land in den verbleibenden 2 Jahren wieder stabilisiert werden kann. Piñera ist nicht bereit, nachzugeben. Für ihn ist das nur ein gewaltsamer Gefühlsausbruch und er steht hinter der Linie der Repression. Analysiert Beatriz Sánchez die aktuelle Lage. Die Journalistin verfehlte bei der letzten Präsidentschaftswahl nur knapp den Einzug in die Stichwahl als Kandidatin des Frente Amplio, einer politischen alternativen Sammelgruppierung. Unsere Aufgabe ist es jetzt, eine Bewegung zu unterstützen, die nicht unsere ist, deren Ziele wir jedoch mittragen. Wenn die Bürger die Politiker fragen, wo seid ihr, dann können wir sagen, auf der Straße, um Veränderungen, vor allem eine Verfassungsänderung zu erreichen. Die größtenteils aus der Zeit der Pinochet-Diktatur stammende Verfassung zu ändern, ist das eine. Nicht nur in Chile, überall in Lateinamerika scheint jedoch ein neuer gesellschaftlicher Konsens erforderlich. Oberflächlich betrachtet haben sich die Proteste in Chile und Ecuador an Preiserhöhungen, in Bolivien am vermuteten Wahlbetrug von Evo Morales, in Brasilien im Sommer an Budgetkürzungen für Bildung entzündet. Dem Ganzen liegen aber tiefere Probleme zugrunde, wie Günter Mayhold, der Lateinamerika-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik, glaubt.
Soziale Ungleichheit, Korruption, der Verlust von intermediären Akteuren, politischen Parteien etc., die in der Lage sind, die Verbindung zwischen der Bevölkerung und den Entscheidungsträgern herzustellen. Und natürlich in der zentralen Dimension die Verzweiflung angesichts der Vertrauensverluste. Es gibt wenig, was die Gesellschaften dort noch zusammenhält. Und das ist das, was es so schwierig macht, auch eine neue Grundlage zu finden.
Nur annähernd die Hälfte der Lateinamerikaner glaubt den Meinungsforschern von Latino Barometer zufolge noch an die Demokratie als beste Regierungsform. Diese Haltung erklärt, weshalb Wahlen überall auf dem Subkontinent immer polarisierter werden. Politiker wie der zynisch als Tropen-Trump bezeichnete Rechtspopulist Jair Bolsonaro werden in Brasilien gewählt. Herrscher mit linkem Ideologie-Etikett wie Daniel Ortega in Nicaragua und Evo Morales in Bolivien setzen sich über Volkeswillen in Referenden und verfassungsrechtliche Bestimmungen hinweg und lassen sich auf teils fragwürdige Art und Weise immer wieder wählen. Auch in Nicaragua gab es vor 1,5 Jahren wilde Proteste wegen einer später zurückgenommenen Rentenreform und einer Umweltkatastrophe. Im Grunde war es jedoch ein Aufschrei gegen ein einst linkes Regime, das kapitalistisch agiert, Klientelpolitik betreibt und sich ähnlich autokratisch an die Macht klammert wie einst Diktator Somoza. Die Staatsmacht kannte vor allem eine Antwort: Repression. Die traurige Bilanz in Nicaragua, mindestens 325 Tote, Menschenrechtler sprechen gar von mehr als 500. In Chile waren es dieser Tage vergleichsweise wenige, nur 23. Meist weiß der Staat keine andere Antwort, als mit Gewalt auf überwiegend friedliche Demonstranten zu reagieren. Auch Chile, Bolivien, Ecuador und Venezuela, wo die Legitimität der Wiederwahl des Sozialisten Maduro vor 18 Monaten von der Opposition angezweifelt wird, sind Beispiele dafür. Seit Monaten kämpft Parlamentspräsident Juan Guaidó, der sich im Januar zum legitimen Präsidenten erklärte, in Venezuela um die Macht.
Tenemos la oportunidad que sea muy pronto. Tenemos que salir el lunes y montar de nuevo los cabildos.
Immer wieder fordert Juan Guaidó auf seinen Reisen durch das Land das hungernde Volk zum Widerstand gegen Amtsinhaber Nicolás Maduro auf.
Esa es la razón del 16 de noviembre, unificar todas las luchas.
Der 16. November soll jetzt der Tag der Massenproteste werden. Trotz Sanktionen und internationaler Unterstützung ist in Venezuela bislang der Regimewechsel fehlgeschlagen. Die Militärführung bangt um ihre Privilegien, um ihre teils illegalen Geschäfte und steht deshalb treu zu Maduro. Die Folge: Mehr als 4 Millionen Venezolaner haben ihr Land verlassen. Die Hälfte hält sich in Kolumbien auf, andere in Ecuador, Peru, Chile, Argentinien. Sie überleben, indem sie ihre Arbeitskraft und Körper billiger als die Einheimischen verkaufen. Auch das erhöht die sozialen Spannungen in der Region. In Brasilien landen die wenigsten Venezolaner, was sprachliche Gründe hat. Aber auch dort könnte demnächst eine Protestwelle gegen Bolsonaro losbrechen, befürchtet Menschenrechtsanwalt Marco Apollo. Das chilenische Wirtschaftsmodell wird jetzt in Brasilien eingeführt. Das wird vermutlich zu einem sozialen Chaos und zu heftigen Protesten führen. Die Proteste der Indigenen, der Ureinwohner gegen die Waldrodungen und die Demonstrationen gegen die Kürzungen im Bildungsetat waren erste Anzeichen dafür.
Am 15. Mai in Brasil mobilisierte mehr als 10 Millionen Menschen in Brasil como um todo.
Am 15. Mai gingen 10 Millionen in verschiedenen Städten Brasiliens gegen die Bildungsreform auf die Straße. Das war enorm. Es ging natürlich zunächst um Bildung, aber im Grunde auch um die Frage, wie es um die Demokratie in unserem Land bestellt ist.
Na realidade afetava mais profundamente o que é a nossa própria democracia no país.
Sagt die Politologin Marcela Vicchione von der Universidade do Pará. Wenn Brasilien, der größte und mit 210 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichste Staat Lateinamerikas, von Protestwellen überrollt würde, bliebe das sicher nicht ohne Folgen für die Nachbarn. Da auch Argentinien mit galoppierender Inflation und Armut zu kämpfen hat und Kolumbiens Friedensprozess auf wackeligen Beinen steht, wird Lateinamerika vorerst wohl kaum zur Ruhe kommen.
Demokratien in der Krise in Lateinamerika. Deutschlandfunk-Reporter Burkhard Birke über Parallelen und Unterschiede der Protestbewegungen. Das Mauerfall-Jubiläum hat in Deutschland wieder eine Debatte über Wendeverlierer entfacht. Echte oder auch nur gefühlte Verlierer des Systemwechsels gibt es aber nicht nur in Ostdeutschland. Der Zusammenbruch der DDR hatte auch Folgen für viele Ausländer. Denn über die Jahre hatte die DDR besondere Beziehungen zu afrikanischen Staaten aufgebaut. Zu den wichtigsten Partnern zählte Mosambik, das 1979 mit der DDR ein Freundschaftsabkommen geschlossen hatte. Rund 20.000 mosambikanische Vertragsarbeiter arbeiteten Ende der 80er Jahre in der DDR. Nach dem Mauerfall wurden ihre Verträge aufgelöst, die meisten mussten zurück in ihre Heimat. Dort fühlen sie sich noch heute als Verlierer der deutschen Wende, vor allem aus finanziellen Gründen. Aus der Hauptstadt Maputo berichtet unser Reporter Stefan Ehlert.
Eine Fahne der DDR mit Hammer und Zirkel hängt an einer baufälligen Hütte. Das Hauptquartier der Mat Germanisch, so nennen sich die ehemaligen DDR-Vertragsarbeiter aus Mosambik. Wie jede Woche haben sie sich in dem kleinen Park in der Innenstadt von Maputo versammelt. Sie beten, diskutieren, lärmen. An diesem Tag sind es etwa 80 Männer und Frauen. Unter ihnen José Salvador Cossa, der Sekretär und Sprecher der Mat Germanisch. Nein, sagt er, 30 Jahre Mauerfall sei für ihn kein Grund zum Feiern.
Für uns war ein bisschen schlecht, weil wir haben in Deutschland gearbeitet und ist die Mauer gefallen. Bis heute haben wir kein Geld erhalten. Bis heute.
Cossa ist heute 54 Jahre alt. Er hat in Dresden in der Druckereibranche gearbeitet, von 1987 bis 1991. Dann kehrte er in seine Heimat zurück. Und als einer der wenigen kann er genau beziffern, wie viel Geld ihm seine Regierung seiner Meinung nach schuldet aus Lohn und Rücklagen.
Es gibt ja verschiedenes Geld. Es gibt ja so Geld, also von Abfindung, und gibt es Geld auch von also Sozialversicherung, und gibt es Geld auch von unseren Lohn, ja, die wir also jeden Monat abgezogen wurden. Mir fehlt ungefähr 45.000 Euro, die ich also in Deutschland gearbeitet habe.
45.000 Euro sind eine immens hohe Summe, denn im Schnitt verdient ein Mosambikaner heute nicht mehr als 400 Euro im Jahr. Insider in Maputo schätzen, dass die DDR-Vertragsarbeiter um eine Summe von umgerechnet insgesamt mehr als 600 Millionen Euro betrogen wurden. Offiziell sollte ein Teil des Lohns, 60%, abgezogen werden und als Transferzahlung nach Mosambik gehen und erst dort den Arbeitern nach ihrer Rückkehr ausbezahlt werden. Die Bundesregierung in Berlin hat mehrfach betont, dass sie alle Verpflichtungen erfüllt habe. Zuständig sei die mosambikanische Regierung. Doch die rührt sich nicht seit 30 Jahren. Inzwischen demonstrieren sogar schon Kinder und Enkel der Mat Germanisch, weil sie die Ansprüche nicht aufgeben wollen. Für viele wäre es der einzige Weg heraus aus dem Elend, wenn sie endlich ihr Geld bekämen. Ich habe gar keinen Job, ich arbeite nicht, erzählt Manuel Xavier Zameya, ein magerer, kränklich wirkender Mann in aufgetragener Kleidung. Er habe in der DDR in einer Zigarettenfabrik gearbeitet und nach der Rückkehr nach Mosambik nicht wieder Fuß gefasst, sagt Zameya. Sein Kollege Ernesto Schipanga hat immerhin einen Job. Er schlägt sich heute als angestellter Kellner durch, allerdings für einen Hungerlohn. Dabei wollte er mit seinem Startkapital aus der Schuhfabrikation in Zittau in der Heimat ein eigenes kleines Restaurant aufmachen.
Ja, super mosambikanisch. Minimum 50 Personen. Ja, minimum der Quanto, die das Regierung bezahlt.
Jahrelang habe er in Zittau gearbeitet, in einem Wohnheim geschlafen, im Mehrbettzimmer, erzählt Ernesto Schipanga, 50 Mosambikaner in einem Quartier. Sie alle waren jung und voller Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Schipanga sagt, er habe keine Ahnung, wie viel ihm seine Regierung schulde, und vieles habe er schon vergessen, außer dass ihm Dresden sehr gut gefallen habe.
Ja, mas Dresden, mas das gut,
so viel Arbeit, muito trabalho mesmo, havia trabalho.
Arlindo Nyantumbo, ein weiterer Vertragsarbeiter, berichtet, er habe in Erfurt und später in Karl-Marx-Stadt im Akkord in der Bekleidungsindustrie gearbeitet. In Mosambik habe damals Bürgerkrieg geherrscht, es gab kaum zu essen, nichts zu kaufen. Im sozialistischen Bruderstaat DDR dagegen sei die Versorgung in den 80er Jahren besser gewesen als in Mosambik. Sogar eine Krankenversicherung habe er gehabt. Der 52-jährige Nyantumbo schlägt sich heute in Maputo mit einem Schrottreifen Taxi durch. Und er kommt, wie er sagt, so gerade über die Runden. Eine Krankenversicherung hat er nicht, und als er vor 10 Jahren einmal angeschossen wurde, stand er vor dem Ruin. Doch im Gegensatz zu vielen seiner Vertragsarbeiterkollegen aus der DDR geht er nie zu den Demonstrationen der Matjamanisch. Denn wenn ich nur anfange, die Jahre zu zählen, in denen die Regierung uns nichts gezahlt hat, dann fühle ich mich vergessen und es hat keinen Sinn, etwas zu fordern, das nie eintreten wird. Ihm liege jetzt im Alter etwas anderes auf der Seele, sagt Arlindo Nyantumbo und legt ein verblichenes Foto auf die Kühlerhaube seines Taxis. Schemenhaft ist darauf ein Baby zu erkennen. Ich hatte eine Freundin in Erfurt. Wir haben uns 1987 kennengelernt und hatten 1988 eine Tochter. Sie hieß Vanessa. Ich kannte sie nur als Baby, habe sie seit 32 Jahren nicht gesehen. Die Beziehung zur Mutter des Babys zerbrach. Der Kontakt nach Deutschland brach ab. Nyantumbo heiratete später eine Mosambikanerin, Laurinda. Auch sie war eine DDR-Vertragsarbeiterin. 4 Kinder hat das Paar. Heute, sagt Arlindo Nyantumbo, würde er seine Tochter in Deutschland gern einmal kennenlernen. Das, sagt er, sei ihm wichtiger als das Geld, um das er betrogen wurde.
Die DDR-Vertragsarbeiter als Verlierer der Wende vor 30 Jahren, das war ein Beitrag von Stefan Ehlert aus Maputo. Auf dem Weg zurück zur Weltmacht haben die Chinesen einen langen Atem. Geduldig und strategisch bauen sie ihren wirtschaftlichen, militärischen und politischen Einfluss in der Welt aus. Milliardeninvestitionen in Afrika gehören dazu. Sie sollen China Absatzmärkte sichern und Bündnispartner. Doch in Kenia zeigt sie in diesen Tagen das Beispiel einer Bahnverbindung, wie überraschend schnell die Chinesen ihre Geduld verlieren können. Es geht um die Strecke von der Hafenstadt Mombasa nach Nairobi, die von chinesischen Firmen gebaut und vom chinesischen Staat finanziert wurde. Seit 2,5 Jahren fahren nun dort die Züge zwischen Haupt- und Hafenstadt. Die Strecke ist gut ausgelastet, fährt aber Verluste ein. Das ärgert den Finanzier und deshalb hat Peking den Geldhahn für die geplante und zum Teil schon gebaute Verlängerung der Trasse nach Uganda plötzlich zugedreht. Antje Diekans über das schwierige Geschäft mit den Chinesen und die großen Erwartungen in Afrika.
Kenias Präsident Uhuru Kenyatta kann es nicht mehr hören, wenn die Opposition von einem Zug nach nirgendwo spricht. Ärgerlich wetterte er gegen alle Kritiker, als er zuletzt den Startschuss für einen neuen Bahnabschnitt gab.
Es wird hart werden, aber welche Reise ist das nicht? Sogar Gott sagt, dass der Weg zum Himmel voller Dornen ist. Wir müssen vorangehen und keine Lügenmärchen erzählen.
Er sagt Märchen, andere sprechen von einer wahren Posse. Denn die Strecke, die jetzt von Nairobi aus gebaut wird, führt bis Suswa. Ein Örtchen irgendwo im Nirgendwo, mit ein paar Zebras und einem hübschen Vulkanberg. Wirtschaftlich uninteressant. Aber mehr kann sich Kenia nicht leisten. Eigentlich hatte die Trasse bis zum Nachbarland Uganda gehen sollen, von China finanziert. Nur kommt von dort kein Geld mehr für die Strecke, sagt Finanzexperte Nicolas Malaki.
So the Chinese model is we offer to finance you.
Das chinesische Modell ist, wir bieten an, dich zu finanzieren, pauschal, und wir führen das Projekt dann auch durch. Aber es muss dabei natürlich auch ein Vorteil für China herausspringen.
There must be a give and take.
Daran glaubt China nicht mehr, nachdem das letzte Projekt Verlust einfährt. Die Verbindung von Nairobi an die Küste wurde 2017 in Betrieb genommen. Das teuerste Infrastrukturprojekt seit der Unabhängigkeit. Mit Kosten von umgerechnet etwa 3,2 Milliarden Euro. Die Station in der Hauptstadt ist pompös.
Welcome to Nairobi Terminal.
Die Architektur mit viel Glas und Stahl symbolisiert zwei Züge, die durch eine Brücke verbunden werden. Als Sinnbild für die Freundschaft zwischen Kenia und China. Die Empfangshalle präsentiert sich klinisch rein und das Einchecken läuft vollautomatisch. Täglich gibt es 2 Verbindungen an die Küste nach Mombasa. Die Züge sind fast immer ausgebucht.
Die Erfahrung ist toll, darum fahre ich immer wieder.
Es ist sehr bequem und man bekommt etwas für sein Geld.
Ein Ticket in der ersten Klasse kostet umgerechnet nicht mal 30 Euro. Kekse und eine Flasche Wasser gibt es umsonst. 5 Stunden dauert es bis zur Einfahrt in den ebenso schicken Bahnhof von Mombasa. Für eine Strecke von gut 500 Kilometern ist das manchen dann doch nicht schnell genug.
Meiner Meinung nach könnte ein Zug, der heutzutage gebaut wird, schneller sein. In Europa bin ich mit sehr schnellen Zügen gefahren und in ihrem eigenen Land haben die Chinesen auch Schnellstrecken. Also wenn andere afrikanische Staaten überlegen, Bahnstrecken anzulegen, sollten sie für schnellere Züge gebaut sein.
Aber das ist wohl nicht der Grund dafür, dass der Zug Verlust einfährt. Finanz- und Bahnexperte Nicolas Malaki hält 2 Verbindungen am Tag für zu wenig. Auf der alten Strecke aus Kolonialzeiten gab es einen Nachtzug. So eine Verbindung wäre auch jetzt praktisch für Urlauber und Geschäftsleute, meint er. Und es müsse mehr Waggons geben.
Sogar was die Zahl der Passagiere angeht, wird das Potenzial nicht genutzt. Es stehen zu viele Waggons an den Stationen rum. Sie sollten in Bewegung sein. Wenn ein Waggon nicht eingesetzt wird, zahlt er sich nicht aus und muss sogar noch gewartet werden.
Vor allem läuft aber der Güterverkehr nicht so wie geplant. Im großen Hafen von Mombasa werden Waren weiter meist auf Laster verladen und ruckeln über die Straßen Richtung Nairobi. Die Regierung wollte das per Gesetz ändern. Alle Güter künftig auf die Schiene, lautete der Erlass. Doch da hatte sie die Rechnung ohne die Lkw-Fahrer gemacht. Tagelang protestierten sie. Wir legen Mombasa lahm, bis die Regierung auf uns hört, ihre Drohung. Die Regierung knickte ein und rechnet jetzt mit spitzem Bleistift, wie sich die Strecke doch noch lohnen könnte. Vollständig aufgehen wird die Kalkulation aber wohl erst, wenn die Trasse bis nach Uganda führt, meint der Finanzexperte.
Wenn die Bahnlinie fertiggestellt wird und es ein Verbindungsnetz zu den Nachbarländern gibt, dann wird sie Geld machen. Aber solange sie in Nairobi oder bei Suswa aufhört, wird es lange dauern, bis sie Geld bringt.
Kenia schaut sich darum nach anderen Kreditgebern als China um. Die Obergrenze für die Staatsverschuldung wurde gerade erst vom Parlament nach oben gesetzt. Obwohl die Weltbank zuletzt noch gewarnt hat, dass die Schulden für Kenia nicht mehr tragbar sind. Doch die Regierung will Infrastruktur um jeden Preis. Selbst wenn die Strecke erstmal irgendwo im Nirgendwo endet.
Wenn China den Geldhahn zudreht, Antje Diekans über die Probleme beim Bau eines modernen Eisenbahnnetzes in Kenia. Als vor mehr als einem Jahr Kapstadt wegen einer lang anhaltenden Dürre das Trinkwasser ganz ausgehen sollte, schaute die ganze Welt gebannt auf Südafrika. Würde hier erstmals einer Großstadt das Trinkwasser komplett ausgehen? Am Ende wurde das Schlimmste verhindert und heute ist vor Notstand keine Spur mehr. Es hat ausreichend und viel geregnet in der Stadt. Dafür haben andere große Städte in der Region damit begonnen, das Wasser zu rationieren. Insgesamt 16 Länder des südlichen Afrikas sind von der jüngsten Dürrewelle betroffen. Notmaßnahmen, ähnlich wie damals in Kapstadt, sollen nun helfen, den Wasserverbrauch zu verringern. Jana Gent über einen fast schon verzweifelten Kampf.
So wie hier in Pretoria gehen schon einige Menschen auf die Straßen. Sie singen, um zu sagen, es ist Zeit zu handeln. Denn das Wasser ist knapp, gibt auch die zuständige Ministerin zu, Lindiwe Sisulu. Ich möchte den Südafrikanern versichern, dass die derzeitige Situation höchste Priorität hat. Wichtig ist aber zu sagen, es besteht kein Grund zur Panik. Was wir aber tun müssen, ist, Wasser vernünftig zu verwenden. Die Situation ist sehr ernst. In der Halbwüste Karoo, dort, wo traditionell Schafe gehalten werden, sind manche Herden schon um 2/3 geschrumpft. Die Tiere sterben und unter den Bauern macht sich Verzweiflung breit. Einer der Schafsfarmer, Doug Williams, meint, das sei beängstigend. Just got frightening. In Kimberley im Norden Südafrikas kommt ab 2 Uhr nachmittags kein Wasser mehr aus der Leitung. In anderen nördlichen Gebieten ist die Dürre aber noch akuter. Laut Behörden sind 1 Million Menschen komplett von der Wasserversorgung abgeschnitten. Wie in früheren Jahrhunderten wandern sie jetzt wieder lange mit Kanistern zu Wasserstellen. Brandon Adindor ist einer von denen, die in Pretoria vor dem Regierungsgebäude demonstrieren. Wir sehen das als Klimakrise. Es bleibt nur noch wenig Zeit, etwas zu tun. Die Vereinten Nationen sagen, wir haben weniger als 12 Jahre, um unsere Emissionen zu halbieren. Unsere Regierung tut nicht einmal ansatzweise etwas. Die Leute müssen die Ernsthaftigkeit dieser Krise verstehen. Denn tatsächlich ist es so, solange noch Wasser aus der Leitung fließt, wässern die Menschen ihren Rasen damit. Der Bedarf steigt also sogar, weil die normalen Frühlingsregen ausbleiben und es heißer ist als üblicherweise am Jahresende. Das bestätigt Meteorologe Johann Malherb. Was wir in unseren Daten sehen, ist, dass die Temperaturen im südlichen Afrika etwas stärker steigen als im globalen Durchschnitt. Das liegt an den Wettersystemen hier. Und das sollten wir im Blick behalten. Die Folgen sind spürbar für Millionen Menschen in Johannesburg, der größten Stadt Südafrikas. Sie haben noch Wasser, aber eben nicht mehr ganz so, wie sie es gewohnt waren. Eddie Singo vom lokalen Wasserversorger beschreibt das so. Die Verbraucher bemerken zunächst, dass weniger Wasser fließt oder dass es mit weniger Druck aus dem Hahn kommt. Die Beschränkungen führen in einigen Gebieten aber dazu, dass schon gar kein Wasser mehr kommt, besonders in höher gelegenen Bereichen. Gar kein Wasser. Das ist auch das Problem in den Nachbarländern. Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen spricht davon, dass im gesamten südlichen Afrika, und das sind immerhin 16 Länder, die schlimmste Dürre seit 35 Jahren herrsche. So viele Menschen wie noch nie seien in den nächsten Monaten auf Lebensmittelhilfen angewiesen. Von 45 Millionen Menschen ist die Rede. Das entspricht deutlich mehr als der Hälfte der deutschen Bevölkerung. Auch Tiere sind betroffen. In Botswana und Simbabwe beispielsweise sind in den vergangenen Wochen hunderte Elefanten verendet. Viele tote Tiere wurden in der Nähe von ausgetrockneten Wasserstellen gefunden. Seit Jahren schon hat es in manchen Gegenden nicht mehr normal geregnet. Joannette John von der Forschungs- und Entwicklungsorganisation CSIR sagt, das ist doch etwas, was uns alle dazu bringen sollte, zu überlegen, was können wir anders machen. Wir können nicht weitermachen wie bisher. Wir müssen doch sagen, wir sind an diesem Punkt und wie lösen wir das? Andere Wissenschaftler werfen zumindest der Regierung in Südafrika vor, inkompetent zu sein, wenn es um Notmaßnahmen gehe und darum, Wasserleitungen zu erhalten. Um das zu widerlegen, will Ministerin Sisulu noch vor Jahresende einen Masterplan vorlegen. In Pretoria gehen die Proteste von wenigen aber weiter. Sie singen dafür, dass gehandelt wird. Denn Regen ist weiter nicht in Sicht.
Die Folgen der Dürre im südlichen Afrika, das waren Informationen von Jana Gent. Bis hier an der Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.